Breitband Topic.
Bis Mittwoch beherrschten die Nachrichtenwelt so derartig unablässig die Herren Obama und Romney, dass kleine Kinder anfingen hysterisch zu heulen und auch manch Erwachsener bei der 100. Prognose und der Frage, was wäre, wenn die Wahl jetzt so oder so ausginge, ganz schön tief durchatmen mussten. Am meisten zu tun hatten für diese Berichterstattung natürlich die Politikjournalisten hier und die Korrespondenten in Amerika. Sie alle mussten sich die Nächte um die Ohren schlagen und immer neu fragen, neu texten, neu schreiben und neu sprechen.
Ja, und in diesem Fall war das eine für alle Beteiligten relativ einfache Sachlage. Ein dickes Mainstream-Thema, eine Wahl, ein Ergebnis und jetzt folgt wieder der Alltag. Aber wie funktioniert sonst der Auslandsjournalismus? Welches Bild vermitteln die Medien aus fernen Ländern für uns und vor allem aus welchen Ländern eigentlich? Und das Internet hat sicherlich auch unseren Blick auf diese Welt erweitert, aber wird auch mehr berichtet?
Darüber sprechen wir in aller Ausführlichkeit gleich. Zunächst schaut Lars Überland für uns auf den Auslandsjournalismus und seine Schwierigkeiten.
Der heutige Medienkonsument ähnelt dem europäischen Städtetouristen, der so billig und so variabel wie nie zuvor in alle Hauptstädte des Kontinents fliegen kann, um so dann in deren Fußgängerzonen und Shoppingmalls vor nahezu identischen globalisierten Bekleidungsketten und Coffeeshops zu stehen.
So beklagt die langjährige Journalistin Charlotte Wiedemann in ihrem Buch Vom Versuch nicht weiß zu schreiben, die Nivellierung unseres Weltbildes durch unsere Medien, für die sie ja selbst arbeitet. 10,3 Millionen Tweets wurden in den USA neulich nur während der ersten Präsidentschaftsfernsehdebatte verschickt, in den Stoßzeiten 160.000 pro Minute. Wofür brauchen wir dann noch Auslandsreporter, wenn doch eh alles und noch viel mehr schon im Netz steht? Die Antwort könnte lauten, fürs Nachdenken, also auch nochmal danach denken, in Ruhe, nicht in Echtzeit. Den Wettlauf um die Breaking News können Fernsehsender nämlich nur in den seltensten Fällen gegen Twitter gewinnen. Eine Ursache des Verschwindens der tieferen Zusammenhänge aus den Reporterberichten ist dennoch die Zeit. Und bist du noch so fleißig, es werden nur 1,30, heißt eine aktuelle Korrespondentenweisheit. Dabei ist es aber einfach nicht möglich, in 1,5 Minuten komplexe Zusammenhänge zu erklären. Derartige Formatbeiträge können lediglich plakative Neuigkeiten auf den Tisch werfen oder Affirmationen betreiben, also das, was der Konsument eh schon weiß, bestätigen. Doch das ist anscheinend häufig gewollt. Viele Auslandsreporter fahren, durchaus gut vorbereitet, mit der Perspektive von zu Hause in eine Region. Aber nach einer Weile pendeln sie aus der Perspektive des Auftraggeberlandes raus in eine, die der Wirklichkeit des Auslandes näher kommt. Doch dann fangen anscheinend die Probleme an. Denn es kann passieren, dass Redaktionen ihren Auslandsreporter anrufen und sagen, mach mir mal was über Zensur in China. Naja klar, weiß doch jeder, dass in China Zensur herrscht. Oder der Reporter sagt, mach mir mal was über verhungernde Kinder in Afrika, weil er bestätigt haben will, was er vorher schon darüber weiß. Lecker zurechtgemachte Realitätshäppchen, aufgespießt vom Fernsehen als Käseigel. Der Auslandsreporter aber dürfte sich dabei fühlen wie ein Clown im Wanderzirkus.
Lars Überland über den Auslandsjournalismus in der Theorie. Den Praxistest macht seit über 20 Jahren Karim El-Gouari. Er leitet das Kairo-Büro des ORF und ist freier Korrespondent für diverse andere Medien. Von ihm stammt übrigens auch der Vergleich der Medienmeute mit einem Wanderzirkus.
Wir haben mit ihm gesprochen und ihn zunächst gefragt, welche Perspektive nehmen Sie ein, wenn Sie aus dem Ausland berichten? Also ist es die eines objektiven Berichterstatters, eines Menschen, der vor Ort lebt oder eben der Redaktion, für die Sie berichten?
Also ich meine, die Frage, die dahinter steckt für mich, ist ja die Frage, was macht eigentlich guten Journalismus aus? Und ich glaube, dass relativ häufig Objektivität und Distanz miteinander verwechselt werden. Also zum Beispiel kann ich natürlich oder hätte über den Tahrirplatz mit einer Art Heißluftballon drüber fliegen können und das Ganze von oben betrachten und hätte das aufschreiben können, was ich dort sehe. Ich glaube aber, dass es immer viel besser ist, der Journalismus, der eben wesentlich näher dran ist und auch im Grunde genommen die Emotionen der Leute wiedergibt. Da kommt, glaube ich, was vollkommen anderes bei raus. Also ein Beispiel zum Beispiel, als ich in Tripolis war, als Gaddafi gerade aus Tripolis von seiner Hochburg Bab el-Azizir vertrieben worden war, war natürlich in dieser Stadt eine wahnsinnige Versorgungsengpass. Also es gab kein Wasser, es gab kein Essen, es gab kein Benzin. Wenn man sozusagen von oben das betrachtet hätte und hätte man die Schlangen vor den Bäckereien gesehen und hätte und so weiter, hätte man gesagt, okay, den Leuten geht's schlecht, die Leute sind irgendwie jetzt wütend deswegen. Wenn man aber auf der Straße gegangen ist und die Leute gefragt hat, zum Beispiel war ich dort unterwegs und ein alter Mann kam mit seinem Karren an und einem Kanister mit Wasser, den er sich von einem öffentlichen Brunnen abgefüllt hat, damit er sich wenigstens mal waschen kann. Und dann habe ich ihn gefragt, was ist denn diese Krise für dich? Gaddafi ist weg, es gibt kein Wasser, kein Benzin, nicht genug zu essen. Und dann sagte dieser alte Mann zu mir, dieser Rentner, sagt zu mir, ach, das ist die schönste Krise meines Lebens. 40 Jahre haben wir darauf gewartet, dass Gaddafi verschwindet. Da macht uns das auch nicht so viel aus, wenn man ein paar Tage kein Wasser oder Strom hat. Also das ist sozusagen der Unterschied, wenn man nah dran ist oder wenn man in dieser Heißluftballon-Perspektive das Ganze betrachtet. Das kann sehr, sehr unterschiedlich bei rauskommen. Ich bin immer dafür, möglichst nahe dran zu sein, auch wenn mir manchmal vorgeworfen wird, dass ich dann eigentlich keinen objektiven Journalismus betreibe, wobei in bestimmten historischen Situationen, wie zum Beispiel dem Sturz eines Diktators, glaube ich, wird es mit dem objektiven Journalismus auch etwas hinfällig. Beim Fall der Berliner Mauer hat man auch nicht objektiv berichtet.
Die Journalistin Charlotte Wiedemann, die kritisiert, dass Redaktionen ganz oft auch so mehr oder weniger feste Vorstellungen von bestimmten Themen haben und von dem, was ein Korrespondent auch berichten soll. Wie stark müssen Sie denn kämpfen gegen Klischees, die eventuell an Sie herangetragen werden von externen Redaktionen?
Immer wieder und sehr viel. Es hat natürlich gerade in meiner Region hat es immer mit Klischees zu tun, die natürlich über die arabische Welt und auch über Muslime herrschen. Interessant ist auch, dass es viele Situationen gibt, wo die Redakteure dann sagen, also sie trauen sozusagen erstmal der Agentur oder sie sagen, das steht auf Spiegel Online so und so. Und wenn man sagt, ich selber habe das aber jetzt gerade ganz anders betrachtet oder gesehen, dann ist die Frage, wem sie mehr glauben. Also zum Beispiel ein Fall bei diesem Mohammed-Schmäh-Film. Nach einer Woche gab es dann ja auch Karikaturen in französischen in einem französischen Magazin und Riesentrara, was jetzt in der islamischen Welt passieren wird, ob es jetzt da auch möglicherweise Aufstände vor den französischen Botschaften gab. Und ich war an diesem Tag vor der französischen Botschaft in Kairo, wo mehrere Hundertschaften Polizei aufgefahren waren und ich habe sie abgezählt, genau 20 Demonstranten standen. Also da passieren natürlich manchmal wirklich irgendwie auch Missverhältnisse in der Berichterstattung.
Was ist denn aber dann die Wahrheit? Also es gibt einmal das Klischee womöglich oder vielleicht auch die Idee einer Redaktion, die gerne diese und jene Geschichte hätte. Dann gibt es Ihre Position. Sie können ja aber auch nicht gleich auf das ganze Land oder auf jede Ecke gucken. Wie sehr sind Sie dann wieder verbunden mit Menschen vor Ort, mit Journalisten vor Ort, mit Informanten sozusagen, damit dann auch wiederum das, was Sie dort vor Ort erleben, das die richtige Geschichte womöglich ist?
Also ich finde es mit der richtigen Geschichte immer schwierig. Ich habe natürlich, ich meine, wer immer was betrachtet, betrachtet es nur in einem ganz kleinen Fenster sozusagen. Das geht dem Redakteur, dessen Fenster ist, der guckt auf dieses Fenster von noch viel weiter weg. Aber natürlich hat jeder sein eigenes Fenster, das er da betrachtet. Das ist ganz, ganz klar. Ich finde immer, dass es wichtig ist, Geschichten zu finden, wo man eben von Menschen berichtet. Das finde ich eigentlich immer die interessantesten Geschichten. Also an den Menschen entlang zu erzählen, was das für eine Situation ist, finde ich viel besser, als sich mit seiner schusssicheren Weste irgendwo an die Front zu stellen und irgendwie 2 Kilometer hinter mir geht eine Rauchsäule hoch und ich sage, da hinten liegt die Front, was überhaupt keinen journalistischen Mehrwert hat.
Sie haben gesagt, Sie sind gerne und Sie sind auch immer dicht am Menschen dran. Welche Rolle spielt denn heutzutage das Internet für Sie? Weil man hat den Eindruck, jeder fast oder viele Leute twittern, man hat Einblicke in Realitäten von Menschen, die man vorher so nicht hatte durch das Netz. Müssen Sie mittlerweile vielleicht gar nicht mehr so oft vor Ort sein als Korrespondent? Hat da das Netz was verändert in Ihrer Arbeit?
Also da hat sich sehr viel verändert. Ich mache das, wie gesagt, seit über 20 Jahren und natürlich hat sich technisch und kommunikationstechnisch viel geändert. Also ich kann mich erinnern, vor 20 Jahren ist man in den Sudan gefahren und hat seiner Redaktion gesagt, liebe Leute, ich fahre jetzt in den Sudan, ihr hört jetzt 2 Wochen nichts von mir und ich komme da mit ein paar Geschichten zurück. Dann mobile Telefone, Satellitentelefone. Jetzt wird erwartet, dass man sozusagen zu jedem Zeitpunkt überall erreichbar ist und auch immer zum gleichen Moment schon berichtet, wo irgendwas passiert. Dann natürlich eine ganz wichtige Geschichte, Innovation hier in der arabischen Welt waren die arabischen Satellitenfernsehstationen, die auf einmal auch ein ganz neues Fenster für uns geöffnet haben. Und jetzt natürlich auch das Internet und ganz vor allem Facebook oder Twitter. Es gibt 45 Millionen arabische Facebook-Nutzer, die haben sich innerhalb der letzten 2 Jahre verdoppelt. Also das ist sicher eine Geschichte, die für uns Journalisten immer, immer wichtiger wird. Twitter ist für mich sowas wie ein Frühwarnsystem. Also ich kriege die meisten Sachen schon über Twitter mit, meistens eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, bevor die Eilmeldung über die Agenturen kommt. Aber das ersetzt natürlich nicht, dass ich tatsächlich auch selber auf die Straße gehe und selber mich diesen Situationen aussetze und selber mit den Leuten spreche.
Sie sind trotzdem kein Freund, sollte ich das zumindest verstanden, der Echtzeitnachrichten. Vielleicht können Sie das nochmal so ein bisschen einordnen. Das heißt also, Twitter ist das Frühwarnsystem, dann aber geht es wieder auf die konkreten Geschichten für Sie.
Also ich finde, der Journalismus ist eigentlich in den letzten Jahren schlechter geworden und einer der Gründe, glaube ich, ist, dass man meint, dass es einen Wert darstellt, in der gleichen Minute schon etwas zu wissen, in der etwas passiert ist. Das hat natürlich zum Teil vollkommen absurde Ausmaße angenommen. Ich glaube, das absurdeste Beispiel waren diese Anschläge in Norwegen, wo es dann auf einmal schon eine Stunde später liefen, überall die Sondersendungen, sei es im ZDF, ARD oder auch bei uns im ORF. Und da wurde die ganze Zeit über möglichen islamischen Terror geredet. Und dann hat man natürlich 2-3 Stunden später die Wahrheit rausgefunden, dass es damit nichts zu tun hatte, sondern genau das genaue Gegenteil war. Also ich glaube, es tut Journalismus gut, ab und zu einmal etwas tief durchzuatmen und sich ein bisschen Zeit zu nehmen. Die andere Sache, glaube ich, die auch wichtig ist, ist diese Wahnvorstellung, dass der Korrespondent immer alles mitkriegt und immer da ist, wo gerade was passiert. Ich kann mich erinnern, ich war in Bagdad mal im Norden der Stadt, habe mir gerade überlegt, was ich mir zum Abendessen organisiere, stand in einem Supermarkt, mein Satellitenhandy klingelt und es war eine ARD-Anstalt am Telefon, die sagte, Herr Gohari, im Süden der Stadt ist eine große Autobombe explodiert. Ich war also im Norden der Stadt. Im Süden der Stadt ist eine riesige Autobombe explodiert. Wie ist die Lage? Wir schalten Sie gleich live rüber. Bagdad, eine 5-Millionen-Stadt. Es ist so, wie wenn man in Berlin Spandau irgendwie steht und soll erzählen, was gerade in Berlin-Schöneberg passiert. Wir sind so eine Art Feuerwehrleute, die sozusagen von einem Event zur anderen hüpfen. Wenn sozusagen die Hütte brennt, sind wir vor Ort, aber wir berichten eigentlich kaum mehr über irgendwelche Prozesse. Und ich glaube, das führt immer häufiger dazu, dass Konflikte oder Kriege manchmal buchstäblich vom Himmel fallen. Also wenn ich mir nur überlege, zum Beispiel Russland, Georgien, wer hatte da vorher vor dem Krieg zwischen Russland und Georgien gewusst, dass es da überhaupt ein Problem gibt? Ja, es hat also kaum darüber eine Berichterstattung gegeben und dass auf einmal dieser Krieg ausgebrochen ist, haben sich alle draufgestürzt. Das ist, glaube ich, eher ein Zeichen auch, dass sich in diesem Sinne der Auslandsjournalismus eigentlich nicht verbessert, sondern eher verschlechtert hat. Eben dieser, einerseits dieser Echtzeitwahnsinn, aber eben auch diese Geschichte, dass man sich nur noch, dass man nur noch dieses Event-Hopping macht, dass man wirklich als Feuerwehrmann nur noch von einem großen Ereignis zum anderen fährt und berichtet und eigentlich Prozesse gar nicht mehr abgebildet werden.
Sagt Karim El Gouari, freier Korrespondent in Kairo. Wir haben mit ihm gesprochen vor der Sendung per Skype. Und wer mehr über ihn und seine Arbeit wissen will, kann auch gerne seine Facebook-Seite besuchen. Immerhin ist das Thema Auslandsberichterstattung und damit auch er selbst so populär, dass ihm mittlerweile über 14.000 Menschen dort folgen.
Die Prozesse in der Welt werden nicht mehr abgebildet, sagt er. Und vielleicht aber kann das Netz dabei helfen, eben solche Prozesse, Entwicklungen, die ja meist mitten in der Gesellschaft beginnen, bevor Situationen eskalieren, wieder abzubilden. Und darum geht es gleich hier in Breitband.
Denn wir stellen jetzt die Frage, erreichen uns eigentlich alle wichtigen Geschichten? Und außerdem sprechen wir über underreported regions, also das sind Regionen, aus denen kaum berichtet wird.
Und darüber sprechen wir mit Ethan Zuckerman, der ist Gründer des Blogger- und Bürgerjournalistennetzwerkes Global Voices und außerdem arbeitet er als Wissenschaftler am Bergman Center for Internet and Society. Die Global Voices, also dieses Netzwerk, könnten natürlich durch die weltweite Vernetzung helfen, Geschichten zu vermitteln und ans Tageslicht zu bringen, die vielleicht durch unsere Medienraster gefallen wären. Aber wie journalistisch ist das? Wir haben Ethan Zuckerman zunächst gefragt, wie arbeiten eigentlich Global Voices ganz genau?
Global Voices is a very unusual sort of news site. And it's unusual because our reporters don't do original reporting.
Global Voices ist eine sehr ungewöhnliche Nachrichtenseite, weil unsere Reporter nicht direkt berichten, sondern Berichte aus Online-Medien bestimmter Länder zusammenfassen. Gestern hatten wir zum Beispiel eine Story über Kirgisistan, wo man die Maßnahmen der Regierung diskutiert, dass dort keine Frauen mehr entführt und zwangsverheiratet werden. Aber anstatt die Minister anzurufen und zu befragen, suchte unser Korrespondent einige Artikel darüber auf Russisch oder Kirgisisch, übersetzte sie ins Englische und setzte sie in den Kontext und schickte es unserem Redakteur, einem der wenigen bezahlten Mitarbeiter bei Global Voices, der es nochmal redigierte und dann ins Netz stellte. Das bedeutet, wir haben hier eine Geschichte aus der kirgisischen Blogosphäre, die in englischsprachigen Medien sonst niemals erscheinen würde. Bei uns kann sie dann noch von den Übersetzern in bis zu 20 andere Sprachen weiter übersetzt werden.
Würden Sie sagen, es gibt in der Herangehensweise an diese Geschichten einen Unterschied zur herkömmlichen journalistischen Annäherung an solche Geschichten?
Absolutely. It's a very different.
Klar, es ist ein anderer Schritt, in den wir involviert sind als der Journalismus. Aber wir haben ein paar Prinzipien gemein. Wir bemühen uns sehr um Gerechtigkeit und Ausgewogenheit. Wir wollen Hintergründe erklären. Die eigentliche Aufgabe von Journalisten besteht aber darin, rauszugehen und Informationen aus erster Hand zu sammeln. Davon sind wir mindestens einen Schritt entfernt. Unsere Nachrichten sind darüber, was in der Social-Media-Welt passiert. Aber da sind wir zumindest manchmal ganz vorne. In some ways, though, we are on the front lines of reporting
what's happening in the Social-Media-Discussion. Die Arbeit von Global Voices hat also sehr viele verschiedene Facetten. Und eine davon ist natürlich in der Lage zu sein, ganz spezielle Geschichten aus speziellen Teilen der Welt zu veröffentlichen. Würden Sie aber im Allgemeinen sagen, dass das Internet die sogenannten underreported Gegenden, also die Gegenden, aus denen zu wenige Nachrichten zu uns gelangen, verringert hat? Haben wir die Zeit hinter uns, dass es eben wirklich Gegenden gibt, aus denen wir überhaupt nichts erfahren können?
I think we're very far from being able to say that we have overcome undercovered news.
Ich glaube, wir können längst nicht behaupten, das Problem der vernachlässigten Nachrichten wäre gelöst. Das Angebot an Texten ist durch das Internet unglaublich gestiegen, aber es wurde noch nicht genügend darüber nachgedacht, wie man auch die Nachfrage steigern kann. Und ich glaube, das ist auch ein Makel an Global Voices. Wir haben das Angebot an Stories aus sonst selten in den Nachrichten vertretenen Entwicklungsländern echt erhöht, aber nicht den Appetit dafür. Es gibt Länder, über die wir gründlicher berichten als fast alle anderen, sowas wie Madagaskar. Wir haben viele talentierte Autoren dort, die sich dort auskennen. Aber offensichtlich gibt es kaum Nachfrage für Informationen von dort. Und ich glaube, das ist ein Problem. Die Beweggründe, weshalb wir jemanden unsere Aufmerksamkeit widmen, sind sehr kompliziert. Es hat viel damit zu tun, von wem wir glauben, dass er eine Bedeutung für unser tägliches Leben hat. Aber unser Verständnis davon, wer unser Leben und unseren Wohlstand beeinflusst, ist wahrscheinlich nicht besonders reflektiert. Dabei sind wir an einem Zeitpunkt angelangt, wo wir unbedingt darüber nachdenken müssen, wie wir die Medien vielfältiger und weltverbindender machen können, damit sie ein breiteres Weltbild vermitteln. Aber die Berichterstattung der großen Zeitungen und Fernsehsender, zumindest in den USA und Großbritannien, scheint immer weniger global zu sein und immer inländischer. Wir versuchen deshalb, die sehr spannenden globalen Geschichten auszugraben und unseren Lesern diese faszinierenden Brückenfiguren vorzustellen, die einerseits aus diesen Kulturen kommen, aber andererseits Erfahrung haben, mit einer westlichen Leserschaft auch zu kommunizieren. Wir sehen, wie groß das Problem ist, und ich glaube, es wird kaum besser. Das Internet gibt uns so viel Auswahl, welche Inhalte wir uns anschauen wollen. Früher gab es nur die Zeitung und die Abendnachrichten, und was die auswählten, zwang einen sozusagen, sich mit einem internationalen Thema auseinanderzusetzen. Heute zwingt einen kaum noch jemand.
Sie haben gerade erzählt, dass die größte Nachfrage an Nachrichten darin besteht, sozusagen zu erfahren, was in unserer unmittelbaren Lebensumgebung stattfindet. Und Neuigkeiten aus weit entfernten Teilen der Welt, das interessieren uns gar nicht so sehr. Warum, glauben Sie, ist das so und wie kann man das ändern?
I think it's a very human tendency to be interested in the events immediately around us.
Ich glaube, es ist einfach eine sehr menschliche Neigung, dass wir uns vor allem für Dinge interessieren, die sich in der Nähe abspielen. Aber die Medien haben uns auch bestimmte Dinge eingebläut, zum Beispiel, dass die US-Präsidentschaftswahlen für uns Amerikaner sehr wichtig sind, wichtiger als die lokalen Wahlen. Oder die ganze Celebrity-Kultur, die uns weismachen will, dass es wichtige Leute gäbe, die unbewusst wie unsere persönlichen Freunde daherkommen, auf die wir irgendwie Acht geben müssten. Aber keine dieser Dynamiken zieht unsere Aufmerksamkeit jetzt auf Nachrichten von der anderen Seite der Erdkugel. Und wenn mal welche ankommen, sind die meist mit Angst verknüpft. Hier in den USA geht es oft um China, das als wirtschaftliche Bedrohung dargestellt wird. Oder es geht um den Nahen Osten, um Extremismus und Terrorismus. Wer könnte uns nochmal so angreifen wie am 11. September 2001? Wovon wir überraschend wenig mitbekommen, sind positive Meldungen oder komplizierte, vielschichtige. Was bedeutet es, dass sich in vielen afrikanischen Ländern neue Mittelschichten bilden? Was macht es mit Ländern wie Brasilien oder Indien, dass sie als neue Wirtschaftsmächte auftreten? Durch Global Voices wollen wir einen regelmäßigen Dialog mit Menschen in Entwicklungsländern herstellen, die einem erzählen, was ihnen so passiert. Und dadurch, dass wir diese Menschen kennenlernen, sozusagen auch Freunde werden, können wir ihre Geschichten ernster nehmen. Ich glaube aber, wir dürfen uns mit Global Voices nicht mehr nur auf Nachrichten fixieren, sondern müssen weitere Wege finden, um die Menschen miteinander zu verbinden. Es reicht nicht zu sagen, hey, du kannst jetzt die Nachrichten aus Kenia lesen im Web. Wir brauchen Aufmerksamkeit und Interesse. Das geht vielleicht über Kultur, über Musik und Film. Wenn wir die Wahlen in Ghana erklären, zieht das nicht so viel Aufmerksamkeit für Afrika, wie wenn wir sagen, okay, das gibt es gerade dort an spannender Hip-Hop-Musik. Kultur könnte da ein springender Punkt sein, um mehr Aufmerksamkeit auf Auslandsnachrichten zu lenken.
That then helps people pay attention to something like Global Voices, which is trying to help you more with those news and opinion stories.
An welchem Punkt stehen wir denn jetzt, würden Sie sagen? Also glauben Sie, dass diese positive Sicht, die wir eigentlich oft aufs Internet hatten, in diesem internationalen Zusammenhang, dass sozusagen das Internet ein Werkzeug ist, das Menschen verbindet und dadurch auch sozusagen die Barrieren und die Grenzen verwischen wird, war das zu naiv, so zu denken?
Since we're talking on German radio, let's go to Hegel and we'll use dialectic of history, right? So we can say that the thesis.
Weil wir im deutschen Radio sind, verwenden wir mal die Dialektik von Hegel. Die These war, das Internet würde uns alle geradezu auf magische Weise verbinden. Wir hatten da große, vielleicht naive Hoffnungen, was das alles verbessern würde. Jetzt gehen wir aber durch eine Phase der Negation. Es gibt viele gute Denker, die sagen, hey, die Träume wurden gar nicht wahr, eher das Gegenteil. Leute wie Ellie Pariser, der die Filterbubble beschrieben hat, dass wir nur das mitbekommen, was uns interessiert. Und es gibt den Echo-Chamber-Effekt, dass wir uns immer mehr polarisieren, je mehr wir die ewig gleichen politischen Nachrichten konsumieren. Und viele Leute weisen auf die digitale Spaltung hin, dass Internetzugang keinesfalls gleichberechtigt ist. Für manche ist es damit viel leichter, erhört zu werden als für andere. Diese Kritik wäre jetzt die Antithese. Jetzt ist aber Zeit für eine Synthese. Das Internet hat uns nicht automatisch die Welt erweitert, uns alle verbunden und so weiter. Es hat uns möglicherweise sogar viele Probleme beschert. Was mich an diesen Debatten stört, ist, dass das Internet immer wie ein Naturphänomen dargestellt wird. Es muss in einer bestimmten Weise beschaffen sein und uns als Menschen fundamental widerspiegeln, uns verbinden oder es schafft das eben nicht. Ich finde das zu denkfaul. Wir müssen sehen, dass das Netz eine menschliche Errungenschaft ist. Die meisten Social-Media-Systeme wurden erst in den letzten 10 Jahren erfunden. Und wenn uns das nicht gefällt, sollten und können wir das auch verbessern. Nur Hoffnung haben reicht nicht aus, schlecht machen auch nicht. Wir müssen jetzt pragmatisch sein und sagen, falls wir ein Internet wollen, das uns wirklich alle verbindet, wie kriegen wir das hin?
So our job now is to look at this and say, if we wanted an Internet that did a good job of bringing us together, how would we get it?
Ja, viele Fragen, über die man sich noch ausführlich Gedanken machen muss. Vielen Dank erstmal an Ethan Zuckerman von Global Voices. Das ganze Gespräch mit Zuckerman und auch mit El Gwari, was wir zuvor hörten, gibt's ungeschnitten in voller Länge auf breitband.deradio.de.